Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Friede des Herrn sei mit euch allen.
Und mit deinem Geist.
Herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst am Sonntag in Vukavit. Ich freue mich sehr, dass der Chor heute hier ist und uns mit seinem Eingangslied schon so den Raum für diesen Gottesdienst eröffnet hat. Wer genau hingehört hat, hat vielleicht schon den Hauptdarsteller dieses Gottesdienstes erkannt. Am Sonntag in Vukavit geht es um Freiheit, Verantwortung und auch um die Versuchung, daran immer wieder zu scheitern. Und der Versucher, der Teufel, der ist auch schon besungen heute Morgen. Vielleicht habt ihr das gehört. Er wird auf jeden Fall heute noch eine Rolle spielen. Ich freue mich sehr, dass ihr Kinder auch da seid. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, mal im Chor zu singen, weil das so schön klingt. Ich weiß, dass ihr gleich erstmal eine spannende Geschichte hört. Da geht es nicht so um den Teufel, sondern eher darum, wie aus klein was ganz Großes wird. Und das passt dann doch auch wieder zu unserer Geschichte heute. Ich freue mich, dass ihr hier seid und jetzt könnt ihr eure Kerze anzünden. Perfekt. Und wir feiern in zwei Hälften weiter, ihr Kinder in der Scheune und wir hier. Und während wir jetzt gleich das erste Lied singen, wird die Kollekte eingesammelt. Im Februar sammeln wir, wie könnte es besser passen heute, für die kirchenmusikalische Arbeit in unserer Gemeinde. Und wir singen Lied Nummer 161.
Thank you.
Den Eingangspsalm beten wir miteinander im Wechsel. Den finden Sie in dem blauen Ergänzungsheft unter der Nummer 79. Das blaue kleine Heft, die Nummer 79. Ich beginne und Sie lesen die eingerückten Zeilen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
Er wird dich in seinen Fittichen nähren und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild.
Dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt.
Vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich an deinem Hause nahen.
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Dass sie dich auf den Händen tragen und du seinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Gott, können wir fliehen, wenn wir verwirrt sind, wenn wir Angst haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann können wir dich bitten, Gott, erbarme dich. Spricht Gott, ich will das Verlorene wiedersuchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Darum können wir Gott loben und singen. Sind wir versammelt, guter Gott, um für einen Moment zur Besinnung zu kommen, jeder und jede für sich und gemeinsam als deine Gemeinde. Zuflucht suchen wir unter deinen Flügeln, Schutz und Schirm vor unseren Ängsten, neue Ausrichtung und Ermutigung. Vieles stürmt auf uns ein, zerrt uns hin und her, verwirrt uns, trennt uns voneinander. Führe du uns durch die Versuchungen dieser Tage. Lass uns Nein sagen zu Gier, Hass, Lüge und Gewalt. Gib uns und allen das tägliche Brot und Wasser. Dein tägliches Wort, dein Geist an jedem Tag, damit wir in Frieden leben und unsere Wege gehen können. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Die Lesung für heute, die dann auch gleich der Text für die Predigt ist, steht im Matthäusevangelium im 4. Kapitel. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. In der Passionszeit, falls jetzt manche sich wundern, entfällt das Halleluja. Da sind wir nicht ganz so lobend und fröhlich unterwegs, sondern eher nachdenklich. Darum heute kein Halleluja-Vers und auch kein Halleluja-Gesang. Als Antwort auf das Wort aus der Bibel wollen wir unseren Glauben bekennen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen Lied Nummer 347, 347, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das Evangelium des heutigen Sonntags, das haben wir ja gerade gehört, das erzählt von Widerstandskraft und von Verführung, von Mut und Gottvertrauen und eben auch davon, wie Jesus seinen Weg beginnt. Unmittelbar nach seiner Taufe wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Er meditiert, er betet, fastet, konzentriert sich auf sich selbst und auf den Auftrag, den er hat, 40 Tage lang. Und als wäre das nicht schon genug, nähert sich ihm nun der Versucher. Was für ein Auftakt! Und dann ist es spannend hinzugucken, wer genau nähert sich denn da eigentlich dem Jesus in der Wüste. Das wird im Text wenig ausgemalt. Dafür hat diese Gestalt aber viele verschiedene Namen, selbst in dem kurzen Abschnitt der Predigttext ist. Zu Beginn heißt sie, ich habe es gerade gelesen, Teufel. Da steht ho, Diabolos und das ist ja für uns auch Diabolos, diabolisch, kein fremdes Wort. Dann schon im nächsten Vers heißt es der Versucher. Dann kommt später die hebräische Bezeichnung Satan oder eben Satanas. Und später im Evangelium kommt dann noch Beelzebul, da heißt er der Feind, der Böse, an manchen Stellen auch der Starke. Es existieren viele Namen und damit verbinden sich auch viele Bilder und Vorstellungen für diese Gestalt. Die biblischen Überlieferungen kennen für das Böse eben nicht nur eine einzige Figur, eine einzige Gestalt. Und so geht das im Lauf der Zeit ja auch weiter. Alte Gemälde, jetzt sind wir heute nicht in der Kirche, aber wir haben ja unsere Kirche vor Augen, die zeigen mehr so koboldhafte Ungeheuer. Manche rot, manche haben schwarzen Pelz und Dreizack in der Hand. Und dann sehen, glaube ich, modernere Teufel anders aus. Vielleicht hat mal jemand die Serie Lucifer geguckt. Da ist der Teufel sehr smart und eher in Bars unterwegs. Es gibt einen Roman von Jens Böttcher, da ist er auch eher ein eleganter Anzugträger. Und Karneval saß mir im Zug gegenüber, ein junger Mann, ebenfalls als Teufel, eleganter Anzug, rot natürlich, glänzende Schuhe, gepflegter Drei-Tage-Bart und ganz dezent den Teufelsschwanz um sich geringelt. Ich glaube manchmal, dass wir in der öffentlichen Vorstellungskraft gar nicht so wahnsinnig weit über das Mittelalter hinausgekommen sind. Es gibt auch in vielen Filmen so Gestalten in schwarzer Lederkluft, die verbringen dann einen Zerstörungswert, ganz gruselig, bis irgendwo ein Held kommt, meistens klein, damit sind wir wieder bei den Kindergottesdienstkindern, wo dann der Kleine große Kräfte entfaltet und den Schurken auch wirklich die Stirn bietet. Und gerne haben dann die Bösen auch noch überirdische Superkräfte. Offensichtlich haben auch moderne, aufgeklärte Menschen die Neigung, dass man das Böse als so eine Art Gegenmacht braucht oder vermutet, dass es doch irgendwie diesen Gegensatz Gut-Böse als einen Kampf einfach geben muss. Und das ist im Kino und auch in Popkultur eigentlich eine Art Dauerbrenner. So eine Art Zwei-Seiten-Welt, ein Dualismus, der dann immer die Welt als ein Schauplatz vom Kampf Gut gegen Böse, Schwarz gegen Weiß sieht, ohne dass so ganz einfach eine Entscheidung in Sicht wäre. Das ist aber so wirklich christlich nicht, selbst wenn wir heute zum Anfang die Geschichte von Jesus und dem Teufel gehört haben. Und das ist der Theologie schon lange irgendwie klar, dass es nicht so einfach ist. Damals gab es auch schon dieses Schwarz-Weiß-Denken und den Kampf Gut gegen Böse. Und man hatte so die Ahnung, das passt gar nicht zu dem, was wir in den Geschichten der Bibel hören. Dann gab es einen klugen Menschen, der schon in der späten Antike festgestellt hat, das Böse ist vielleicht gerade deshalb so schwer zu fassen, weil es eigentlich gar kein echtes Sein ist. Der kluge Mensch heißt Augustin, das ist höchstens was für welche, die in der Schule punkten wollen, wenn sie Rallye haben. Tut jetzt hier nichts zur Sache, aber der Gedanke ist spannend. Der sagt, das Böse ist nicht so, wie Sachen sonst in der Welt da sind. das ist auch nicht so, wie Gott da ist, der der Inbegriff von Leben ist. Das Böse ist eher das Gegenteil davon, das Gegenteil von Sein. Das ist immer die Verneinung, das ist das Chaos, das Zerstörerische, das, was alles, was sein will, immer in Frage stellt. Und damit ist dann das Böse nicht einfach nur irgendeine Katastrophe, die Menschen heimsucht, so ganz von außen überfällt, wie ein schlimmer Schicksalsschlag. Die biblischen Geschichten zeigen gerade, dass das Böse ein Abgrund ist, der auch in jedem von uns selber, in jedem Einzelnen lauert. Es gibt eine jüdische Philosophin, Hannah Arendt, die hat sich damals sehr genau die Eichmann-Prozesse angeguckt und hat dann über das Böse und eine Theorie des Bösen geforscht. Und damit ist sie nah bei dem, was der alte Augustin gesagt hat und was uns vielleicht weiterbringt im Denken über das Böse. Hannah Arendt war überlebende Jüdin, die sehr knapp noch aus Deutschland damals weggekommen ist. Und die fragt sich, wie jemand, der eigentlich ein sehr unauffälliger Mensch war, wie Eichmann, trotzdem so ein williger Vollstrecker des Massenmords an den europäischen Juden werden konnte. So wie er, ein Durchschnittsmensch, so sieht doch kein Teufel aus. Das Böse, sagt sie, das kommt gar nicht unbedingt davon, dass jemand der Böse ist und sich bewusst entschließt, jetzt was wirklich Böses zu tun, sondern eher aus Gleichgültigkeit. Auch so aus der Weigerung, einfach sich ein Urteil zu bilden mit allen Konsequenzen, die das haben würde, wenn man einen Standpunkt einnimmt. Sie nennt das Banalität des Bösen. Manchmal ist es einfach tatsächlich banal, was man da tut. Und dann werden Familienväter, Hausmusiker, Leute, die Goethe lesen und gebildet sind, zu Bestien, so wie das bei Eichmann zu sehen war, und die Menschenwürde ihrer Nächsten verbrennen in Gaskammern. Das Böse ist nicht einfach eine Macht, der man hilflos ausgeliefert wäre, sagt sie auch. Das Böse ist eigentlich sowas wie die Schattenseite der Freiheit. Und es lauert immer da, wo man sich entscheiden muss, wo man Stellung beziehen muss. Der Mensch an sich ist von Natur aus weder immer gut noch immer böse. Kann immer beides sein und ist wahrscheinlich auch immer beides. Und wir treffen jeden Tag pausenlos Entscheidungen. Und da ist immer nicht weit zum Bösen. Wer hat nicht schon mal gemerkt und sich vielleicht sogar über sich selber erschrocken, dass man aus Wut oder Enttäuschung auch in Gewaltfantasien kommt? Das heißt ja noch lange nicht, dass man sie umsetzt. Aber beim Sport, bei allen möglichen, auch tieferen Dingen, passiert es in einem vielleicht, obwohl man das gar nicht will. Und wer hat noch nie gemerkt, dass er oder sie schadenfroh war oder aus Neid auch wirklich unschöne Gedanken gedacht? Und ich glaube, fast jede und jeder von uns hat schon mal den Mund gehalten, obwohl man eigentlich hätte was sagen müssen, vielleicht auch, um selber nicht Opfer des Bösen zu werden. Sagt man jedes Mal was, wenn man in der Straßenbahn mitkriegt, dass jemand dumm angemacht wird? Sagt man in der Schule was, wenn man über jemanden herzieht, obwohl man weiß, dass da eh schon jemand viel gemobbt wird? Oft macht man es nicht. In der Geschichte von Kain und Abel am Anfang der Bibel, da heißt das ganz lapidar, das Böse lauert vor der Tür. Ich glaube, so ist das. Die Begegnung mit dem Bösen kann immer und überall passieren. Und da macht der Mensch Jesus keine Ausnahme. Erst recht in seiner Ausnahmesituation, 40 Tage gefastet, ist er anfällig. Und er wird vom, nennen wir ihn jetzt mal, Versucher angesprochen. Auf seinen eigenen Hunger und auf den Hunger der Welt. Der Versucher weiß ja, was Jesus triggern würde. Die Welt braucht doch Brot und nicht Worte. Hast du kein Erbarmen mit ihr? Hast du kein Mitgefühl? Und er nimmt nicht nur seine Rolle in den Blick, sondern auch noch diese Fürsorge, die Liebe, die in Jesus steckt. Und dann sagt er, ach, als Gottes Sohn kannst du so leicht alles ändern. Und überhaupt, du würdest nicht nur den Menschen geben, was sie verlangen. Du würdest ihnen doch gleich zeigen, wer du bist, der besonderste aller besonderen Menschen. Und Jesus hält dagegen. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Mitten in seiner Wüstenzeit erinnert Jesus mit diesem Zitat an eine andere Wüstenzeit. Der hat das Volk Israel vor Augen. Die waren aus Ägypten geführt, Gefangenschaft, Sklaverei war hinter ihnen. Nun war das gelobte Land noch nicht da. Sie waren in der Wüste und die Wüste war irgendwie auch nicht das Wahre. Das war anstrengend und man war unzufrieden. War das überhaupt richtig? Sie kennen das mit den Fleischtöpfen Ägyptens. Man sehnte sich irgendwie nach der Sicherheit, die man doch da wenigstens hatte. Und ganz real waren alle unzufrieden. Und auch im übertragenen Sinne, in solchen Zeiten, wo alles im Aufbruch ist und man noch nicht genau weiß, wo es hingeht, da hat man auch Hunger nach Begleitung, auch Hunger nach Vergewisserung, dass man auf dem richtigen Weg ist. Hunger nach Anerkennung und dass irgendjemand sieht, wie schwer man es eigentlich hat. Und dann kommt dieses Wüstenwunder. Es regnet Wachteln vom Himmel und eine ganze Woche lang braucht man morgens das nötige Brot einfach bloß einsammeln. Und das alles steht hinter diesem kleinen Satz, den Jesus dem Versucher da sagt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wachteln und Manna sind mehr so eine Bestätigung. Ja, es ist gut, auf dem Weg Gottes zu sein und Gott bleibt bei seinen Zusagen. Da lässt Jesus sich nicht ausspielen. Natürlich sieht er, was Menschen brauchen. Menschen brauchen Brot. So viele Geschichten erzählen, wie Jesus Brot teilt. Und Menschen brauchen Brot nicht nur damals in der Wüste, auch heute und hier bei uns und auf der Welt. Essen und Trinken sicherzustellen ist eine große Aufgabe und der müssen wir uns ohne Frage immer neu stellen. Aber über Essen und Trinken hinaus brauchen wir noch mehr. Der Mensch lebt von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wir brauchen die Hoffnung und wir brauchen Zuspruch von Gott. Und wir brauchen genauso die klare Orientierung. Es geht nicht nur darum, dass wir satt werden. Es geht um die Hoffnung, dass die ganze Weltgemeinschaft Zukunft bekommt. Es geht um die Hoffnung auf das Reich Gottes voller Gerechtigkeit und Frieden. Der Versucher ist hartnäckig, er gibt nicht auf und stellt Jesus jetzt aufs Dach des Tempels und sagt, spring doch. Wir haben den Psalmvers eben gebetet, Gott hat doch seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, also spring. Es ist ganz schön verführerisch, Gott als Erfüllungsgehilfen der eigenen Wünsche und Sehnsüchte zu sehen, zu so einer Art persönlichem Bodyguard zu machen. Gott soll alles Herausfordernde fernhalten, möglichst vor Schmerzen, Leid und Tod bewahren, selbst wenn wir unverantwortlich handeln. Aber so ist Gott nicht. Das macht Jesus deutlich. Wieder erinnert er an die Erfahrung Israels und zitiert, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Gott lässt nicht sich festlegen, er lässt nicht über sich bestimmen, man kann ihn nicht haben. Und er lässt sich nicht vereinnahmen für Ideen eines Menschen, er bleibt gegenüber. Das heißt nicht, dass wir Gefahren hilflos ausgeliefert wären, aber in den Gefahren, die sich nicht vermeiden lassen, steht Gott an unserer Seite und stärkt uns auch, Herausforderungen anzunehmen, so wie wir das hier bei Jesus sehen, der standhaft bleibt. Am Ende macht er noch einen Versuch, dieser Versucher, und steht mit Jesus auf einem sehr hohen Berg und bietet ihm die Herrschaft an über alles, was er da so sieht. Hier, sieh dir die Welt doch an. Du hast alle Mittel, sie in Ordnung zu bringen. Ach, wäre das nicht wunderbar, wir hätten diese Möglichkeit. Frieden in der Ukraine, in Israel und Palästina, Ende mit Terror und Krieg, keine Umweltkatastrophen mehr, keine Klimaerwärmung, keine Flut. Ich biete dir alle Macht an, die notwendig ist, die Welt zu verbessern, sagt der Versucher. Spürst du nicht deine Verantwortung? Wie kannst du das ausschlagen? Wie verführerisch ist so eine einfache Lösung? Wenn ich das höre, gehen vor meinem inneren Auge so ein bisschen auch die Warnleuchten an und es kommen mir so Gedanken an, die vielen, die uns gerade einfache Konzepte anbieten und die Menschen damit verführen wollen. Gibt uns die Macht und alle Probleme werden gelöst. Nein, sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinem Gott, allein dienen. Er lässt sich nicht dazu verführen, die Macht dem Diabolos zu übergeben. Gerade bei dieser Machtfrage wird Jesus am allerdeutlichsten und richtig emotional. Weg mit dir, Satan, das schleudert er dem Versucher entgegen. Es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott allein. Jesus widersteht auch dieser Versuchung und akzeptiert die Begrenztheit seines Auftrags. Uneingeschränkte Macht gebührt alleine Gott. Wir hören die Geschichte am Beginn der Passionszeit und Sie zeigt, wie Jesus aus dem Wort Gottes Kraft für seinen Weg bekommt. Wir hören die Geschichte in einer Zeit heute, in einer Gesellschaft, in der Hunderttausende in den letzten Tagen und Wochen gegen menschenverachtende Haltung und Äußerung, insbesondere der rechtsextremen Kräfte innerhalb der AfD, auf die Straße gehen und wo gleichzeitig die Wiederholungswahlen, die wir in Berlin hatten, genau für diese Partei Zuwachs bringen. Ich muss da jetzt doch noch mal ausholen, im Wahlkreis Berlin, ich habe das extra aufgeschrieben, Steglitz-Zehlendorf stand Birgit Malsack-Winkemann zur Wahl. Eine AfD-Politikerin, die seit Dezember 2022 wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft war. Und die hat dennoch im Vergleich zu der ersten Wahl 21 noch 0,2 Prozentpunkte dazu gewonnen. Das ist nicht viel, aber das ist ein Signal. Bei Wahlen geht es immer um die Machtfrage. Wem übergeben wir mit unserer Stimme, und sei es auch nur eine, wem übergeben wir Macht, Gestaltungsmacht über unser Leben, über das Leben auch unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen? Wem glauben wir, dass er oder sie eine Politik machen wird, die das Leben gelingen lässt? Wir erleben im Moment ja europaweit, wie Rechtspopulismus versucht, an die Macht zu kommen, um selbst und alleine zu bestimmen, was der Wille des Volkes und was gut für die Menschen sei. Ich glaube, dieser Gefahr müssen wir entschieden entgegentreten. Unbeschränkte Macht steht allein Gott zu. Unsere evangelische Kirche hat in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen der 1930er Jahre eine kluge Formel gefunden, die uns in diesen Machtfragen bis heute eigentlich eine Orientierungshilfe sein kann. Die sogenannte Barmer Theologische Erklärung aus dem Jahr 1934, 90 Jahre schon her, die beschreibt in ihrer fünften These, wie die Aufgaben verschieden sind von Staat und Kirche und wie sie doch aufeinander bezogen sind. Ich zitiere das mal, wir werden tatsächlich auch ordiniert auf diese Erklärung. Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Sie, die Kirche aber, erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Der Versucher lockt zur Macht. Jesus aber steht für die Macht der Liebe, zu der auch die Ohnmacht gehört. Jesus steht für die Freiheit, auch um den Preis seines Lebens. In den Versuchungen, in der Verlassenheit und in der Folter am Kreuz stellt Gott sich dem Bösen, elementar und öffentlich, indem er es am eigenen Leib erträgt. Das Kreuz wird zum Zeichen der Macht des Bösen und die Auferweckung Jesu zu seiner Entmachtung. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Sagt Paulus. Und Luther, dessen Welt voller Teufel war, bringt die Einflussgrenze des Bösen auf den Punkt. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und das ist das Wörtlein von der Gnade Gottes. Vor ihr nimmt das banale Böse in jedem Menschenreis aus. Allein mit der lebensspendenden Kraft Gottes, wie sie von Anbeginn und bis ans Ende der Welt ist, kann das Böse abgewehrt oder sogar, und wir geben den Glauben daran ja nicht auf, sogar kann das Böse zum Guten gewendet werden. Es geht nie darum, das Böse zu verniedlichen. Das Böse ist allzu oft da und allzu schlimm. Aber das Böse zerstört die Zukunft nicht, denn das Heilende und das Heilige sind immer auch da. Wir können es schmecken und sehen, können es in der Tischgemeinschaft erleben. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, wird uns ein kleines bisschen von dieser lebensspendenden Kraft Gottes geschenkt. Und wir erhalten immer wieder einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes. Und das stärkt unsere Widerstandskraft gegen alles, was uns verführen will. So soll es sein, oder in der Sprache der Bibel, Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen Lied Nummer 358. Die Strophen 1 bis 3. möchte noch einiges mitteilen. Ich bitte Sie und euch, soweit das möglich ist, kurz aufzustehen. Aus unserer Gemeinde verstorben ist im Alter von 92 Jahren Gerda Dehler aus Guxmühlen. Die Bestattung wird voraussichtlich am 6. März stattfinden. Barmherziger Gott, wir legen ihr Leben in deine Hände. Alle, die sie jetzt voller Schmerz vermissen und um sie trauern, umhülle mit dem Mantel deines Trostes. Gib ihnen Kraft und Mut in ihrer Trauer und lass sie in ihrer Hoffnung verbunden sein mit dir und der Verstorbenen. Amen. Dürfen sich wieder setzen. Wir sammeln am Ausgang auch wieder Kollekte. Die ist heute für einen Zweck des Kirchenkreises bestimmt, und zwar für die Beratungsstelle für Flüchtlinge. Viele haben die Frau Hatscheritsch ja kennengelernt, als sie hier bei dem Gesprächsabend war. Da wird sehr viel, sehr wichtige Arbeit gemacht, von Beratung der einzelnen Menschen, die hier Hilfe brauchen, bis zu, wie wir es erlebt haben, auch Beratung der Gemeinden, die in diesen Fragen einfach wenig Wissen und Unterstützung brauchen. Da ist unsere Spende sicher sehr gut aufgehoben. Und wie immer sammeln wir in den Klingelbeutel mit dem blau-gelben Schild für die Menschen in der Ukraine über die Diakonie Katastrophenhilfe. Gott segne Gabe und Gebende. Dann möchte ich folgende Termine bekannt geben und Sie dazu einladen. Am kommenden Sonntag ist Gottesdienst um 10 mit Frank Oschmann, und der ist ausnahmsweise in der Kirche, weil wir da zwei Taufen haben und das schön ist, wenn das in der Kirche am Taufbecken geschieht. Dann laden wir ein am kommenden Dienstag, 20. Februar, um 19:30 hier im Gemeindehaus zum Gesprächskreis mit Georg Plasker. Thema ist das Verständnis von Kreuz und Auferstehung. Außerdem schon mal ein kleiner Ausblick auf den Weltgebetstag der Frauen. Der ist am 1. März. In Drabender Höhe wird das gefeiert. Gottesdienst wird sein um 17 Uhr, Ankommen ist aber schon um 16 Uhr. Da gibt es immer Kaffee und Kuchen und Zeit zum Austausch. Das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Und dann ein Termin, den Sie vielleicht hier schon auf dem Plakat gesehen haben. Am Tag danach, am 2. März, ist der Friedensmarsch der Frauen in Nümbrecht. Das beginnt um 11 Uhr an der Schule. Ja, das musste ich gerade selber überlegen. Und da sind alle herzlich eingeladen. Ich denke, dass auch Männer mitgehen können. Und wer da hingeht, wird auf dem Plakat lesen, dass es schön ist, eine Kerze und ein weißes Tuch mitzunehmen. Das ist inspiriert von einer Aktion aus Israel. Sie finden draußen auch Informationen am Plakat. Habe ich noch was vergessen, was wir ankündigen wollen? Das sehe ich nicht. Gut. Sonst gibt es, das wollte ich noch sagen, diesmal waren die Termine nicht bei Nümbrecht aktuell veröffentlicht, darum einfach auf unsere Homepage gucken, da ist das alles zu finden, was irgendwie untergegangen ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zur Fürbitte bitte ich Sie noch einmal aufzustehen. Sende deine Engel, Gott, behüte und bewahre alle, die den Versuchungen widerstehen und die sich anstecken lassen von deiner Gerechtigkeit, von Mut und von Liebe. Schau auf die, die immun sind gegen Hassparolen, die ein großes Herz haben, die Toleranz üben, in den Schulen, in den Betrieben, in den sozialen Netzwerken. Stärke ihre Seelen. Sende deine Engel, Gott, behüte und bewahre alle, deren Herz schwer ist, die sich fremd fühlen oder einsam, Sieh auch auf alle, die um Gerda Dehler trauern. Sei ihnen nah, tröste sie. In der Stille nennen wir dir die Menschen, die uns heute ganz besonders am Herzen liegen. Sende deine Engel, Gott, behüte und bewahre alle deine Menschenkinder. Amen. Wir singen Segne und behüte, Lied Nummer 575, 575. Noch einmal aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Wir hören noch einmal den Chor.
Lasset uns mit Jesus.